dabei waren, die sollen auf dem Weg bleiben. Wir haben auch unterwegs jemanden vergessen. Also wir haben erst gemerkt, dass wir, als wir ausgestiegen sind vom Schiff, dass jemand nicht mit eingestiegen ist. Also bleib auf dem Weg, bleib dabei, bleib bei der Gruppe, halt dich zu denen, die in einer Gruppe unterwegs sind. Also es kann passieren, dass du nicht mitkommst. So wird es auch eines Tages vielleicht doch beim Herrn Jesus sein. Und der war nicht dabei, als der Herr kam. So, ich möchte dich herzlich einladen zu den nächsten Gottesdiensten. Am Freitag wird das Thema sein, verfehle nicht dein Lebensziel. Am Samstag, wie lernfähig bist du noch? Was kannst du noch aufnehmen? Wie viel Platz ist noch auf deinem Speicher, auf einem Speicherplatz? Also, was kannst du noch laden und wie viel kannst du noch runterladen und wie viel kann der Herr dir noch geben? Wie groß ist dein Fassungsvermögen, das geistliche Fassungsvermögen? Sonntag wird das Thema sein, wahre Gläubige fliehen nicht. Die sind nicht Zugvögel, die einmal runterziehen und wieder raufziehen und dann und so weiter. Christen sind konstant, kontinuierlich, sind bleibend, sind dann wie ein Baum gepflanzt am Wasser, die wollen gar nicht woanders sein. Und sie lassen dann tiefe Wurzeln. In der Bibel heißt es, der gerecht ist wie ein Palmbaum. Der ist gepflanzt am Wasser, oder ein Palmbaum ist nicht am Wasser, sondern auch in der Wüste. So ein Palmbaum und hat bis zu 70 Meter tiefe Wurzeln. So, das ist das Thema, wahre Gläubige fliehen nicht, sie sind wie die Bäume, die der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn. Bleibe auf dem Weg, also bleibe bei deinen Entscheidungen, vollende das angefangene Werk, das ist also von der Bibel her also angewiesen. Gott hat es gemacht, Jesus, als er am Kreuz starb, sagte, es ist vollbracht. Also wir sollen nicht hin und her schwanken, so Hampelmänner sein, heute so, morgen so und übermorgen anders. So sei kein Irrer, der also was anfängt und nicht zu Ende bringt. Also das ist was, das ist hart, was ich sage, aber ich möchte ein paar Wahrheiten rüberbringen. Also wir Christen sollen das durchführen, was wir uns vorgenommen haben. Wenn du dich vorgenommen hast, den Himmel zu erreichen, dann setz alles auf eine Karte. Ich will um jeden Preis. So wie der Kaufmann in der Bibel. Er hat die köstliche Perle gefunden und hat alles verkauft, um die köstliche Perle zu erstehen. Also koste, was es wolle, ich will das Ziel erreichen. Bleib auf dem Weg, bleib dabei, arbeite auf das Ziel zu. Und wir sollten also als Christen hier ganz besonders in der westlichen Welt aufhören, fromme Schmetterlinge zu sein, die von Blume zu Blume springen und nur die schönen Farben sehen, sondern wir sollten richtige Bienen sein. Weißt du, wenn ich so eine Biene anschaue, die sitzt da und bohrt und bohrt und bohrt und bohrt. Christen sind Menschen, also die bohren, die einfach in die Tiefe gehen, die Honig holen noch und dann kommt die nächste, die bohrt wieder weiter und holt wieder Honig. Also bleib auf dem Weg, bleib bei der Sache. Konzentriere dich auf das Wesentliche. Das ist die Botschaft, was ich heute weitergeben möchte. Also es geht um alles. Also wir sollen uns auf den Weg begeben und das Ziel erkennen und dort auch ankommen. Nicht nur große Pläne haben. Viele Menschen haben so große Pläne, also da platzt einem der Kopf fast, wenn ich so alles höre, was die alles machen. Die möchten die ganze Welt revolutionieren, die wollen alles erwecken, die wollen alles umkrempeln. Aber wenn es nur um ein paar Kleinigkeiten geht, das schaffen sie nicht einmal. Die können nicht einmal über Maulwurfhügel springen, aber die wollen die Berge erklimmen. So, bleib auf dem Weg. Man kommt manchmal so schnell vom Weg ab. Also wir müssen immer uns konzentrieren. Es ist so Gratwanderung, der Weg zur Seligkeit. Es ist also Gratwanderung, da kannst du nach links abstürzen, du kannst nach rechts abstürzen. Und die Gefahr, in der wir manchmal drin stecken als Menschen, dass wir extrem werden. Extrem in das eine oder das andere. Man braucht immer wieder Kurskorrekturen. Es ist wie beim Fahrrad. Solange du auf dem Fahrrad sitzt, kannst du das Rad in jede Richtung verändern. Also, aber wenn du aufhörst zu trampeln, dich zu bewegen, zu fahren, dann wirst du ganz schnell nach links oder nach rechts kippen. Das Ziel wird einem ganz schnell verrückt. Also da kommen Leute und sagen, das musst du nicht so wichtig nehmen. Aber es gibt Prioritäten in unserem Leben. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch solches alles zufallen. Oder Paulus schreibt an die Galater, ihr habt so wunderbar angefangen, so wunderbar gewirkt, so wunderbar geglaubt und missioniert und euch eingesetzt. Wer hat euch aufgehalten? Und da waren einige Gesetzliche, die Judaismus predigten und Dogmatismus und was weiß ich sonst noch, ein paar andere Sachen. Und die haben sie aufgehalten vom Ziel, vom Wesentlichen. Die sind vom Weg abgekommen. Es gibt die Bibel ist voll, fast alle der Briefe, die Paulus schreibt, da ist irgendwo irgendein Brocken, wo das heißt, lass es, das angefangene Werk vollende. Bleib nicht stehen auf dem halben Weg. Man wird lau und träge von selbst. Da muss man dafür nicht sorgen, dass man lau und träge wird. Menschen, die kein Rückgrat haben, die sind gefährdet vom Abfall, dass sie umkippen nach links oder nach rechts, die keinen Halt haben, die keine Orientierung haben, die keine Prioritäten in ihrem Leben haben. Ich habe schon in meinem Dienst als Christ und Pastor in den letzten 40, ja, über 40 Jahre Menschen gesehen, die haben so wunderbar angefangen. Das war alles so hoffnungsvoll. Die haben angefangen mit einer Vision, mit einem Glauben, mit Hingabe. Da haben sie 7 Stunden am Tag gebetet und waren Feuer und Flamme, gingen Tag und Nacht bald aufs, draußen, haben Verlorene gesucht und so weiter. Und dann kam irgendetwas und die sind lau geworden. Eine Laus über die Leber gelaufen, irgendwo beleidigt worden, nicht das alte Fleisch gestorben und sie sind lau und träge geworden. Sie brannten für Jesus, waren voll von Heiligem Geist und dann, wenn es euch zieht, dann müsst ihr sagen, sind sie vom Glauben abgekommen, weggeblasen und waren sie nicht mehr da. So wie die trockenen Blätter am Baum im Herbst und so weiter, die sind weggeblasen. Oder sie haben sich zurückgezogen in ihr Schneckenhaus und dienen heute, und das ist das Schlimme dabei, und dienen heute, wenn ich ehrlich sagen muss, dem Teufel, der Welt. Die haben eine Berufung gehabt. Die hätten Missionare werden können. Die Welt stand für sie offen. Oder das Reich Gottes stand für sie offen. Man braucht Diener Gottes, man braucht Arbeiter im Weinberg. Jesus sagt, betet, die Ernte ist reif und wenige sind der Arbeiter, dass der Herr Arbeiter sein in seine Ernte. Aber was ist, weißt du, heute, wenn ich die Leute angucke, ich kenne einige, wo ich da, als ich mich vorbereitet habe und daran gedacht habe, die schmoren heute in ihrem eigenen Saft, die erbauen sich selbst, die beweihräuchern sich selbst, die pflegen sich selbst, nur für sich selbst, die sind nur noch für sich selbst und die Welt kann ruhig vor die Hunde gehen. Die Welt, das interessiert sie nicht, Reich Gottes interessiert sie nicht, Gemeinde interessiert sie nicht, wie Hauptsache ich komme in den Himmel. Nein, wir müssen sorgen, dass auch andere noch mit hineinkommen und dass wir geheiligt werden und nicht nur im eigenen Saft schmoren. Also im eigenen Saft schmoren, das ist das Verkehrteste, was du machst. Ja, Hauptsache, mir geht es gut. Mai, habe ich schönes Leben jetzt als Kind Gottes, alles ausgesorgt, bin gesund, geheilt, habe, was ich brauche. Und dann mauern sich die Leute so auf und so weiter. Wir sollten da fragen, Herr, was ist dein Wille? Und wir kommen so leicht vom Weg ab. Sogar der Herr Jesus muss im Garten Gethsemane dreimal ringen, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Der Teufel versucht, ihn vom Willen Gottes abzubringen. Bleib hier, Herr Jesus, du musst nicht ans Kreuz. Spar dich, im Garten Gethsemane stirbt sich viel besser, kannst gleich hier beerdigt werden. Da sind noch genug Gräber. Aber nein, er wollte noch auf Golgatha sterben. Am Kreuz wollte er die Erlösung vollbringen und nicht im Garten Gethsemane, wie der Teufel es gerne gehabt hätte. Weißt du, der Teufel will uns einen bequemen Weg zeigen. Und wir haben von der Bibel 2 Wege, der breite und der schmale Weg. Und einen gehen wir immer. Entweder auf den breiten oder auf den schmalen Weg. Es gibt also Christen, zuerst mal möchte ich mal ein bisschen negativ das Ding aufreißen, damit wir verstehen, um was es geht. Bleib auf dem Weg. Da gibt es Christen wie Kometen, die leuchten plötzlich auf, der ganze Himmel ist hell. Du erschrickst über ihr Kommen und ziehen so einen langen Schweif noch hinterher. Verstehst du? Und noch viele Mitmenschen, vielleicht wo ja die gleiche Art und Weise haben, wie sie sind. Und was bleibt dann am Schluss? Am Schluss bleiben sie Mauerblümchen. Keiner will sie mehr haben. Keiner braucht sie. Gott kann sie nicht einmal gebrauchen mehr. Und dann kommen wieder nach, wie der Halleischer Komet, da kommen sie nach 70, 80 Jahren, kommen sie wieder mal. Weißt du, ich kenne Leute, die kommen immer wieder. Habt ihr nicht gemerkt, auch hier in der Gemeinde immer wieder tauchen Leute, die schon mal früher dabei waren? Das sind solche Kometenchristen. Kometenhaften Aufstieg und dann sind wieder genauso schnell und dann kannst du nachgucken, wo sind sie geblieben? Wo sind sie geblieben? Laue und träge. Laue und träge, sagt Bibel, die wird der Herr sogar aus seinem Mund ausspeien. Es ist so wichtig, dass wir nicht nur Mitläufer sind, dass wir nicht nur ja mit dem Herrn Jesus als Jünger gehen, Herr, ich bin dabei, wo wohnst du? Aber sobald der Herr Jesus sagt, ich bin ja obdachlos, dann wollen sie nichts mehr mit ihm zu tun haben. Es sind viele, die sich so viel vornehmen, aber nichts ausführen. Und deshalb, ich möchte eine Botschaft an uns selber richten, predige auch für mich selbst. Ich habe auch manchmal solche, die schwächen. Sobald Schwierigkeiten kommen, sage ich auch, muss ich das immer wirklich tun? Ist das wirklich Gottes Wille? Aber dann heißt es für mich, du hast angefangen, Herr, und du hilfst mir, dass ich es auch vollende. Dass ich nicht nur halbe Sachen mache. Natürlich ist es was Schönes, so halbe Sachen zu machen, da anfangen, solange es alles funktioniert und läuft, aber dann, wenn es nichts mehr läuft, dann sollten wir erst recht weitermachen. Da, wo die anderen aufhören, sollten wir als Christen weitermachen. Viele sind vom Weg abgekommen und sind heute bei den Sekten oder Irrlehren. Also ich werde nie vergessen, wir sind da im Jugendgästehaus mal und arbeiten, und dann sagt sie, da habe ich jemand getroffen und sagt, ja, du warst doch hier in der Nazelt-Kirche, also in der anderen Gemeinde, also Nachmittagsgemeinde. Ja, aber jetzt will ich nichts damit zu tun haben. Jetzt bin ich in der Esoterik. Die hat sich bekehrt. Weißt du, die Leute glauben nicht an den Heiligen Geist. Und wenn du nicht an den Heiligen Geist glaubst und den Heiligen Geist nicht hast, wirst du früher oder später, ob du das glaubst oder nicht, das kann ich fast dir schriftlich geben, früher oder später in der Esoterik landen, im Spiritismus, Okkultismus, in Wahrsagerei. Das ist der normale Weg. Wenn du also nicht richtig im Herrn stehst und nicht die ganze Fülle erlebst, wirst du vom Weg abkommen. Denn der Teufel kommt mit so viel Lockvögel. Mit so viel Lockvögel. Also sollte Gott gesagt haben, das musst du nicht so ernst nehmen. Und sie werden dann Opfer, meistens also vom Satanismus, was es auch alles ist. Die merken es gar nicht. Dann ist für sie plötzlich der Teufel auch sehr gut. Verstehst du sogar? Das ist sogar der Diener Gottes nachher. Er ist ein Diener Gottes, aber ein böser Diener Gottes. Und wenn du die Esoterik anguckst, da ist der Teufel wunderbar. Aber der ist böse. Von Anfang an ist ein Lügner und ein Mörder. Menschen, die also vom Weg abkommen, die werden keine Heiden mehr. Die werden Antichristen. Und deshalb, wo kommen die Antichristen her? Die Antichristen kommen von Menschen her, die mal Christen waren und jetzt plötzlich Christus verlassen haben. Das sind die Gottlosen, und aus den Gottlosen kommen Antichristen. All diese Antichristen, die heute sind, die, oder nicht nur der Antichrist, der da in Jerusalem sich mal auf den Tempelberg setzen wird oder wo sonst, nein, die sitzen in allen Gemeinden. Antichristen, die nörgeln gegen alles, sind böse auf das und jedes und so und halten andere auf, womöglich, sind religiöse Schwärme unter Umständen, fangen im Fleisch an zu weissagen oder werden dann falsche Propheten. Ein Prophet hat mal richtig angefangen. Und guck mal, die Bibel ist voll von falschen Propheten, die mal gut standen, die mal im Glauben standen, die im Feuer brannten. Da ist etwas dabei gewesen, was nicht gefallen hat. Oder man war nicht stabil und stark. Ich denke nur an Elia. Ist Gott Gott, so lass Feuer vom Himmel fallen, Feuerfall. Und passiert. Und dann kommt die Isabel und sagt, du, aber morgen um diese Zeit wird dein Kopf rollen. Und was macht unser lieber Elia? Nimmt den Kopf von einem Arm und rennt und versteckt sich in der Höhle. Herr, ich bin nicht besser. Du siehst, Einschüchterung bringt uns vom Weg ab. Wir werden eingeschüchtert vom Teufel, vom Feind, vom Widersacher, der uns droht. Und Drohungen sind immer so Widerstände. Und so, weißt, man kommt vom Weg nicht sofort auf einmal, sondern langsam driftet man vom Weg ab. Auch vom Glaubensweg. Du hast gut angefangen. Du hast gebetet. Schau, die erste Liebe. Ich habe was gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt, schreibt der Heilige Geist an die Gemeinde. Ich habe was gegen dich. Du warst gut. Du hast alles getan und so weiter. Je länger, je mehr. Aber ich habe was gegen dich. Du hast die erste Liebe verlassen. Weißt du, Gott misst uns nicht nach unseren Aktivitäten, nicht nach unserem Einsatz, was wir fürs Reich Gottes alles aufbringen. Haben wir Liebe. Und wir driften vom Weg ab. Die Liebe erkaltet. Und Jesus sagt über die Endzeit, die Zeit, die kommen wird, es wird eine Zeit kommen, die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, und wir haben eine Welt voller Ungerechtigkeit. Die Welt ist voller Ungerechtigkeit, braucht niemand was erzählen mir und schön färben. Und die Liebe wird bei vielen erkalten. Und meinst du, wenn das Menschensohn wiederkommt, dass er noch Glauben finden wird? Der wird viele Religionen finden, viele Antichristen wird er finden. Und Antichrist ist fromm, falscher Prophet ist fromm. Und es sind schon viele Antichristen, schreibt der Johannes. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit. Und niemand kommt zum Vater denn durch mich. Man kommt leicht von diesem Jesusweg ab. Weißt du, es gibt doch auch andere Religionen. Da ist der Islam, da ist der Buddhismus, da ist der Katholizismus, da ist, ach, New Age. Da sind so viele andere Religionen, die Naturreligionen. Muss unbedingt Jesus der einzige Weg sein, der absolut einzige? Er ist der einzige Weg. Nicht Judaismus, nicht Israel, nicht irgendwie der Islam. Jesus ist der Weg. Und wenige finden, die Pforte ist schmal und wenige finden diesen Weg, leider. Es ist ein sehr konsequenter Weg. Jesus sagt, ich bin der Weg. Und sonst, er lässt niemand anders da sein. Also du kannst nicht wählen, Buddha und Jesus, Mohammed und Jesus oder Moses und Jesus. Entweder Jesus oder nichts. Jesus teilt sich nicht. Er ist ein einiger Gott. Er gibt seine Ehre niemand anders. Der Jesusweg ist ein kompromissloser Weg. Da kannst du nicht sagen, ja, der Jesus und mein Hund, mein Auto, meine Frau, mein Mann, meine Kinder, meine Familie, meine Arbeit, meine Gemeinde. Weißt du, Jesus möchte an erster Stelle stehen. Und wir kommen so leicht, dass wir Jesus nicht mehr an der ersten Stelle in unserem Leben haben. Da haben wir plötzlich was anderes. Meine Gesundheit. Oder mein Fortkommen, meine Karriere, meine Rente. Dieser Jesusweg ist sehr kompromisslos. Es ist so, als wenn du auf einem Seil über die Niagara-Fälle drüber müsstest. Und das haben Leute gemacht. Die sind mit einem Seil über diese großen Wasserfälle, Niagara-Fälle, und die haben geschafft. Und da ist einer mal gekommen und hat auch eine große Vorführung gemacht, eine große Schau aufgezogen. Da sagt, ich gehe über diese Niagara-Fälle, aber nicht nur ich. Und da kommt er mit der Schubkarre und sagt, wer ist bereit, sich in die Schubkarre zu setzen? Ich bringe ihn über die Niagara-Fälle. Und das hat er gemacht. Und da hat keiner getraut. Und dann kommt ein Junge und sagt, ich mach das. Und setzt sich rein. Sagt, die Leute sagen, Mann, du bist verrückt. Du wirst doch nicht den Jungen umbringen wollen. Und so weiter. Junge, hast du keine Angst? Nein, ich habe keine Angst. Das ist mein Papa. Und dann setzt er sich in der Schubkarre und der Vater fährt mit dem Jungen über die Niagara-Fälle und den Leuten bleibt die Spucke weg. Und das Geheimnis war, ich gucke nicht auf den Jungen, ich gucke nicht auf die Schubkarre, ich gucke auch nicht auf das Seil, ich gucke auf das Ziel. Wenn wir auf das Ziel gucken, kommen wir gut rüber. Aber der Teufel versteht das Ziel aus den Augen zu verrücken. Und er versucht uns vom Weg abzubringen. Nur ein Schritt daneben und der ist ein Abgrund und das Wasser rauscht und nimmt die Flut nimmt sie hinweg mitsamt dem Kind und der Schubkarre. Aber der schaut auf das Ziel. Und Geschwister, es ist so wichtig als Christen, dass wir das Ziel im Auge behalten. Um was geht's eigentlich? Warum bist du hier heute Abend oder heute Nachmittag? Es geht ja um unsere Seligkeit. Nicht, dass ich bis mich entfalte und entwickle und mich ein bisschen verschönere. Nein. Ich bin hier, um meine Seligkeit mit Furcht und Zittern zu schaffen. Auf wankelmütige Menschen, die mal so holla hopp, mal da und dort sind, auf die kann der liebe Gott verzichten. Reich Gottes wird mit solchen Leuten nicht gebaut. Die sind zu nichts nütze. Die also nicht auf das Ziel sich konzentrieren. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das ist das Ziel. Ich möchte es erreichen. Weißt du, unsere Gesellschaft ist voll von Menschen, die also hin und her schwanken. Wie lange wollt ihr auf beide Seiten hinken, fragte Elia. Die Leute wollen immer gerne auf beide Seiten. Ist Gott Gott oder ist heute Gott und morgen ist jemand anders wieder. Aber solche Menschen ruinieren den Staat und das Reich Gottes auch. Und die Welt ist voll von solchen wankelmütigen Menschen. Ich will also die wenigen Echten, die noch gibt, und die gibt es noch, Gott sei Dank, die wenigen Echten, die kannst du manchmal an einer Hand abzählen, aber die gibt es noch, die möchte ich heute ermutigen, bleibt auf dem Weg. Bleib bei dem, was du gelernt hast, schreibt Paulus dem Timotheus. Das, was du von Kindheit aus weißt, das, was man dir in der Wege mitgegeben hat, das, was Gott dir offenbart hat, bleib bei dem, was du gelernt hast. Was hast du gelernt? Nicht, was man dir operiert hat aus deinem Hirn, nein, sondern was Gott in dein Gehirn hineingelegt hat, die Erinnerung, den kindlichen Glauben. Es gibt Organisationen oder Bibelschulen, Seminare, da musst du zuerst mal den kindlichen Glauben verleugnen und sagen also, nein, ich glaube nicht auf Verstehung Jesu Christi, ich glaube an den Heiligen Geist nicht und so weiter. Und dann kannst du zu uns kommen und Bibel studieren. Weißt du, da kannst du alles vergessen. Dann kommst du schon automatisch auf Nebengleise. Und dann wunderst du dich, dass du irgendwo dann nachher in der Prärie landest. Weißt du, wir sollten uns nicht abhalten. Also diese wenigen Echten, denen möchte ich Mut machen, bleib dabei. Bleib dabei. Ich kann nicht lassen, sagt Paulus, zu reden von dem, was ich gesehen, oder Petrus, gesehen, gehört und betastet habe. Bleib dabei. Bei deinen Erlebnissen, deinen Urerlebnissen. Du hast den Heiland erlebt. Du hast Vater Gott erlebt. Du hast den Heiligen Geist erlebt. Bleib bei diesem Ursprünglichen und nicht bei diesem verwässerten Evangelium nachher. Lass die Leute, die das nicht mehr wollen, lass sie gehen. Halt sie nicht auf. Weißt du, diese Leute, die versuchen dich noch zu irritieren, diese Hampelmänner oder Hampelfrauen, die nur so einfach leben, sie hindern das Reich Gottes. Jemand hat einmal gesagt, lieber fünf Ganze als 50 Halbe. Fünf Ganze. Aber mit denen kannst du was anfangen, aber nicht 50 Halbe oder 500 Halbe. Wir haben vielleicht manchmal 1000 Halbe. Und mit denen kann der liebe Gott nichts anfangen. Die passen nicht zusammen, diese halbe Christen. Die Welt ist voll davon. Selbst die Welt kann es nicht anfangen. Die Welt braucht Menschen, die radikal sind, die aufs Ganze gehen, alles oder nichts. Halbe Sachen sind nichts wert. Weißt du, das Wissen, das genügt nicht einem. Lass dich vom Weg nicht abbringen, ist mein Thema. Das Wissen, die Erkenntnis, die Information, die du über Gott hast, reicht nicht aus. Auch die Werte, der Inhalt muss dabei sein. Und du musst es ausleben. Das, was du kennst und was du weißt und was Gott dir offenbart hat. Gott legt also keinen Wert auf halbe Sachen, auf halbe Nachfolge, halbe Hingabe, halbe Anbetung. So, ich bete mal Gott an, das ist wunderbar. In 2. Könige 18, dann fragt der Elia, wie lange wollt ihr auf beide Seiten hinken? Ist Gott der Herr, so wandelt ihm nach. Ist Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm kein Wort. Das sind die Menschen. Also Leute, die nicht sofort antworten, 2. Könige 18, 21. Und das Volk antwortete ihm kein Wort. Was sollten sie auch sagen? Was sollten sie sagen? Baal oder Gott Jahwe? Sie wollten auch gar nichts antworten, konnten auch nichts antworten. Weißt du, die möchten nur die Vorteile haben von Baal und die wollten den Vorteil haben von Gott, den Gott Israels. Nur die Vorteile, nur die Segnungen. Die Apostel, die mussten da in ihrem Kollegium einen Kollegen noch wählen, damit es 12 Apostel sind, weil der Judas den Herrn verraten hat und sich das Leben genommen hat. Dann haben sie jemanden gesucht, der von Anfang bis zum Schluss dabei war. Und sie haben nur 2 gefunden. Und da waren viele in den 3 Jahren bei Jesus von Anfang. Da waren viele. Herr, wo bist du? 1000 haben sein Brot gegessen, 5000, 4000. Und er heilte sie alle. Wie viele sind geheilt worden? Aber wie viele sind am Schluss noch übrig geblieben, die vom Anfang bis zum Schluss bei Jesus waren, die Apostel werden konnten? 2. Und die anderen sind alle abgekommen. Wie viele sind aus Israel ausgezogen, aus Ägypten mit Israel? Das sind nur 2 Millionen Männer. Vergiss die Frauen und die Kinder. 2 Millionen Männer. Und wie viele kamen ins gelobte Land? Nur 2. Josua und Kaleb. Das muss uns zu denken geben. Und die anderen sind unterwegs gestorben. Den Geist aufgegeben. Unterwegs, ja, den Glauben verloren. Weißt du, die haben gut angefangen, die Israeliten. Der Herr ist Gott. Und dann, als sie dann hörten, Riesen gibt es im gelobten Land. Schwierigkeiten gibt es. Wir müssen kämpfen. Dann haben sie gesagt, wir können es nicht. Und die sind alle wieder umgekehrt und in der Wüste weiter zirkuliert. Deshalb, schauet ihr Ende an, heißt es mal in der Bibel. Schauet ihr Ende an, die von Anfang bis zum Schluss treu geblieben sind. Und wir haben wenig Menschen, die von Anfang bis zum Schluss in einer Gemeinde, in einer Familie treu bleiben. Viele sind so Judasse und in der Bibel ist einer, ein Demas, von dem wird nur nebenbei was erzählt. Und Demas hat die Welt lieb gewonnen, ist auch vom Weg abgekommen. Judas, der Apostel, ist vom Weg abgekommen, Judas Ischariot, und Demas ist auch vom Weg abgekommen. Der Jesusweg, der Weg dem Lamme nach, ist kein bequemer Weg. Oder Markus ist auch vom Weg abgekommen. Markus, für den ist Paulus zu schnell gegangen. Der war zu extrem. Der hat zu viel verlangt. Leute, wir müssen missionieren. Morgen gehe ich in die Stadt, werde ich predigen, komm mit. Und so weiter. Die Berge sind ihm zu steil geworden. Die Gefahren sind zu groß geworden. Und wir können sehr leicht so auf diese Art vom Weg abkommen. Und wir fallen dann von einem Extrem in das andere. Der Mensch pendelt gerne. Nicht nur, dass die Zauberer und Magier und Esoteriker pendeln, sondern Christen pendeln auch. Von einem Extrem zum anderen, von einem Extrem zum anderen, von einem Extrem zum anderen. Pass auf, guck mal die Christen an, wie sie pendeln. Und das ist Sünde. Pendeln ist Sünde. Wie lange wollt ihr auf beide Seiten hinken? Das ist Pendeln. Also das fromme Volk pendelt. Nicht nur, dass die Esoteriker pendeln über alles, was ist richtig und was ist falsch, sondern Christen pendeln. Und dann denken wir, dass wir versuchen, die gesunde Mitte zu finden. Nein, sei heiß oder kalt. Heiß oder kalt. Juden werden zu Fanatikern oder Pharisäer, andere werden zu Fanatiker, andere werden zu Humanisten, andere werden zu Freimaurer. Weißt du, von einem Extrem zum anderen. Von einer Seite zur anderen. Charismatiker, weil die jetzt im Herrn sich nicht mehr steigern können. Und das ist die große Gefahr, wenn du in einer Sache dich nicht mehr steigern kannst. Noch mehr, Herr, von dir, noch mehr von deiner Liebe, noch mehr von deiner Herrlichkeit, noch mehr von deiner Größe. Wenn du nicht mehr steigern kannst, dann kommt der Teufel. Ich helfe dir nach. Und dann werden sie Buchstabengläubige. Gesetze, dann kommen Dogmen. Was muss ich sagen? Was, wie kann ich noch mehr? Und dann schaffen sie Regeln, Satzungen, geistliche Kriegsführung. Oder sie gehen in das andere Extrem, gehen in die Brüdergemeinde oder zu den Adventisten, werden Katholiken, werden traditionell. Sie pendeln. Von einem Extrem zum anderen. Entweder Glaube, ich glaube alles, oder ich glaube gar nichts. Das ist auch Pendeln. Entweder schwärmt er von dir, oder auch vom Herrn, schwärmt er von dir und dann schimpft er wieder auf der anderen Seite. Wenn du nichts mehr erlebst, weißt du, dann wirst du entweder sagst, Herr, was habe ich falsch gemacht, suchst den Herrn, oder du fängst an, auf andere zu schimpfen, zu kritisieren. Auch wieder so, dieses Weg. Wie schnell kommt man vom Weg ab? Denn diese Gratwanderung, auf diesem Seil zur Seligkeit. Wenn du noch nicht das eine oder das andere erlebst hast, du sagst ja, Pastor, von was sprichst denn du heute? Aber ich möchte dir zeigen, weißt du, der Mensch ist verdorben und der muss aus seiner Verdorbenheit rauskommen. Der Mensch sucht nur das Seine. Jeder sucht das Seine. Und wenn du das Ziel erreichen möchtest, du musst auf das gucken, was des Herrn ist. Oder die Bibel sagt, lass uns nach oben schauen. Du gehst am sichersten, wenn du nach oben schaust. Nicht Hans guck in die Luft, aber nach oben gucken. Auf den Herrn gucken. Und die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Das Geheimnis eines erfolgreichen, starken Lebens ist, auf den Herrn schauen. So wie dieser Mann über die Niagara-Fälle. Auf das Ziel schauen. Auf den Punkt dort hinten. Viele leben an ihrem Lebensziel vorbei und wundern sich, aus meinem Leben ist nichts geworden. Warum? Entweder hat der Mensch zu viele Ziele oder gar keine Ziele. Also, wir müssen ein Ziel haben und auf das Ziel konsequent zu leben. Wenn dein Weg kein Ziel hat, ist jede Richtung falsch. Da kannst du fahren, fährst im Kreis, immer kommst wieder da raus, wo du weggefahren bist. Und da ist jede Richtung, egal wo du hinfährst, Nord, Ost, Süd, West, jede Richtung ist falsch. Und dann werden diese Menschen, die also kein Ziel haben, die werden gelebt. Sie sind Treibholz. Sie werden getrieben vom Alltag, getrieben von Gefühlen, getrieben von Umständen, getrieben von Schwierigkeiten. Halte, was du hast, sagt die Bibel, dass niemand deine Krone nehme. Halte, was du hast. Also, du musst aufpassen. Es gibt so viele Weglagerer, schreibt Paulus, ich bin unter Weglagerer auch geraten. 2. Korinther. Also, es gibt so viele Wegelagerer, die nur auf dich lauern. Diese Räuber. Wenn du vom Weg abkommst, kommst du unter die Räuber. Die lauern auf dich so. Halte, was du hast. Pass auf, dass du nicht am Ziel vorbeitreibst. Dass du dein Lebensstil nicht verfehlst. Und jetzt ist die Frage, was ist mein Lebensstil? Ja, Pastor werden. Mein Lebensstil ist nicht Pastor werden. Mein Ziel ist, in den Himmel zu kommen, oder? Bei Jesus mal zu sein. Nicht Pastor. Kein Pastor kommt in den Himmel. Im Himmel gibt es keine Pastoren mehr. Ja, in aller Liebe. Und keine irgendwelche Bischöfe, Päpste oder Könige und Priester. Da werden wir alle Söhne und Töchter des lebendigen Gottes sein. Weißt du überhaupt, was dein Lebensziel ist? Denk drüber nach. Wenn du es nicht weißt, weißt du gar nicht, wofür du lebst. Und hier fängt das große Problem an, weil du das Ziel noch nicht kennst. Deshalb schafft mit Furcht und Zittern eure Seligkeit. Was das ist, deutsches Wort, schweres Wort, unverständliches Wort. Frommes Wort, kananäisch. Und schaffet eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Seligkeit. Und was ist Seligkeit? Fang an die Bergpredigt an. Selig sind die Armen im Geist. Selig sind die Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit. Selig sind die reines Herzens sind. Selig sind die Friedfertigen. Wir sollen mit Furcht und Zittern die Seligkeit, Gottseligkeit schaffen. Es gibt zu viele Schwärmer. Und Schwärmer sind schnell religiös erregt, kriegen Gänsehaut, stehen die Haare zu hoch, genauso wie sexuell erregt. Also die gleiche Erregung ist es, also wenn sie Schwärmer sind. Und deshalb, wir sollen aufhören mit Schwärmerei. Also erregt in Gott. Nein, wir sollen in Bescheid wissen, um was es geht, mein Leben. Und dann orientiere ich mich, was ist der Weg? Und nicht aus Erregung und Aufregung was zu tun oder Angst und Panik zu tun. Ich habe Angst vor der Hölle. Warum? Weil dort vielleicht 3000 Grad Hitze ist. Nein, wir sollen uns nicht bekehren aus Angst vor der Hölle, sondern weil es der Wille Gottes ist, dass ich gerettet werde. Und nicht aus Angst vor dem Teufel und aus Angst vor den Dämonen. Die werden alle klein und die machen nichts, wenn du Jesus ganz dienst von ganzem Herzen. Schwärmer, sie sind schon selig, wenn sie ein bisschen Musik hören, Theaterstück oder ein Kunstwerk angucken. Oh, da sind sie weg. Ich war in Louvre mal, da eine Frau, die mussten sie raustragen, die ist in Ekstase gefallen, die stand vor einem Gemälde und die ist richtig steif geworden, also hypnotisiert. Sogar Bilder können einen hypnotisieren, ich wusste es gar nicht. Bis man mir gesagt hat, dann haben die Wärter die Frau genommen und raus und die war hypnotisiert von dem Bild. Sowas habe ich noch nie gesehen, sowas habe ich noch nie gesehen, sowas habe ich noch nie gesehen. Was hat die überhaupt gesehen, frage ich mich. Guck mal, wenn man schon vor einem Bild hypnotisiert wird und beglückt und verzaubert und berauscht. Seligkeit wird oft verwechselt mit Geldseligkeit. Seligkeit wird verwechselt manchmal mit Bierseligkeit. Seligkeit wird verwechselt manchmal mit Habseligkeit. Seligkeit wird oft verwechselt mit irgendwelchen Begeisterungen. Verstehst? Schafft mit Furcht und Zittern eure Seligkeit. Entzückung, Hingabe. Nicht nur Nervenkitzeln oder irgendwie Sucht. Nein, schafft eure Seligkeit. Und die wahre Seligkeit ist der Herr selbst. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Das ist die wahre Seligkeit. Der Herr selbst. Herr, wo bist du zur Herberge? Die Freude am Herrn ist die wahre Seligkeit. Die Gegenwart Gottes, zu wissen, der Herr ist hier. Ob ich es mal fühle oder nicht. Weißt du, wenn die Gegenwart Gottes da ist, dann tobt der Sturm, dann tobt die Hölle, dann ist der Teufel los. Das ist die Gegenwart Gottes. Aber du bist sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Seite. Seliges Wissen, Jesus ist mein. Das ist wahre Seligkeit. Und deshalb, verlass den guten Weg. Den guten Weg des Herrn nicht. Das, was der Herr dir vorbereitet hat, den du eingeschlagen hast, was du als erstes, als du gläubig wurdest, erblickt hast, das ist der Herr, hat mich gerufen bei meinem Namen, ich bin sein und bleib sein, bis in alle Ewigkeit. Weißt du, Seligkeit ist Sündenvergebung. Meine Sünden sind vergeben. Und der Herr arbeitet an mir. Ich spüre immer noch, da kratzt es und da juckt es. Und dann schafft der Herr an meinem Inneren, das muss raus, Johannes, und das muss weg, Johannes, und das muss weg. Verstehst du, was der Herr alles so wegnehmen muss an einem? Ich habe mal eine Phase gehabt in meinem Leben, habe ich wirklich, Herr, ich möchte Heiligung erleben, habe ich gesagt. Und dann fing der Herr mich zu heiligen. Und am Schluss habe ich gebetet, lieber Gott, hör auf, von mir bleibt sonst nichts mehr übrig. Das muss weggeschnitten werden und das muss weggeschnitten werden, das musst du aufgeben. Dann hat der Herr zu mir gesagt, du sollst nur noch die Bibel lesen einmal. Also ich habe so viele Bücher gelesen und lese immer noch gerne Bücher. Aber war eine Phase in meinem Leben, ich habe eine Zeit lang mehr Bücher gelesen wie die Bibel. Und der Herr sagt, lass die Bücher und fahr in Urlaub, fahr in die Berge, nimm da ein Zimmer und lies nur mein Wort. Und dann habe ich 3 Wochen nur die Bibel gelesen. Und da ist mir der Herr begegnet. Weißt du, wir denken, weißt du, kommst so schnell vom Weg ab. Lass doch die Bücher, die sind gut. Du kommst von deinem Glauben ab. Verstehst du, wenn der Teufel versteht das. Und dann, ich werde nie vergessen, wie der Teufel mich vom dem Weg des Glaubens abgebracht hat. Ich war schon ein paar Mal weg vom Weg. Nicht nur, also denk nicht, das ist so furchtbar, das passiert den besten Christen. Dann kommt doch so jemand, so Schwesterle und sagt, Pastor, das Buch musst du lesen. Das hat mir so viel geholfen. Ich habe gesagt, ja bitte, das gucke ich an. Die Verführung der Christenheit. So ein christlicher, frommer Schmalliteratur. Und dann lese ich, also den kenne ich und den kenne ich. Ich kenne die meisten Pastoren, Reinhard Bonke oder dann Junke Schuh. Und ich kenne so viele Prediger. Der ist nichts und der ist nichts und der ist nichts. Der hat Arbeit mit dem. Habe ich gedacht, liebe Zeit, die verführen alle. Und ich habe keine Freude am Herrn mehr gehabt, keine Freude mehr am Beten, vom Weg abgekommen. Nur weil ich so Schindliteratur gelesen habe, fromme Schindliteratur. Und habe ich gesagt, Herr, gib mir meine Freude wieder. Dann hat der Herr zu mir gesagt, schmeiß die Bücher raus und dann hast du wieder deine Freude. Und genau das habe ich getan. Habe diese Bücher rausgeschmissen in den Müll und habe meine Freude wieder am Herrn. Weißt du, diese kindlichen Glauben. Du kannst alles kritisieren und alles ist falsch und alles ist verkehrt und alles ist verdorben. Der Teufel versteht es so raffiniert. Weißt du, diese abgefallenen Leute, die können Bücher schreiben, die schreiben, oh, die ganze, was alles so verkehrt ist. Wenn du mich untersuchen möchtest, du wirst bei mir auch 1000 Fehler finden. Und ich habe sie. Und ich schäme mich dessen nicht. Und es ist für mich kein Verbrechen, Fehler zu haben. Petrus hat auch Haufen Fehler gehabt. Einmal sagt der, du bist Messias, der Christus, und dann Satan hinter mir, hört er. Also, und Paulus, wir haben diese Kämpfe. Und ich könnte auch so viel aussetzen an all diese Frommen, wie sie auch alle heißen, wenn man etwas zerreißen möchte, etwas kaputt machen möchte oder etwas bloßstellen möchte, kannst du es machen. Mein Vater hat immer so einen schönen frommen Spruch gehabt, weißt du, so, er war ja vom Land. Er hat gesagt, wenn du einen Hund schlagen willst, du wirst immer einen Stock finden. Du wirst immer einen Stock finden. Also, beschäftige dich nicht mit den negativen Sachen. Bücher, die deinen Glauben nicht fördern, lass sie links. Aber auch Bücher, und jetzt komme ich auch noch zu einem Punkt, auch Bücher, die deinen Glauben überfordern, du bist diesem gar nicht gewachsen. Weißt du, da liest du von Wunderwirkungen Gottes, von Geisteswirkungen, von Engelerscheinungen, Engel am laufenden Band, so Kommunikation mit Engeln und solche Bücher habe ich gelesen. Da habe ich gedacht, das wäre fantastisch. Und ich bin da mir so ganz klein vorgekommen. Ich habe gedacht, wo bist du? Wie viele Engel hast du erlebt? Oder wie viele Engel begegnest du? Und wie viele Engel kennst du? Weißt du, da sitzen sie im Wohnzimmer und unterhalten sich Engel, erwarten Engelbesuche. Die Engel kommen nicht einfach nur, so wie im Fernsehprogramm, dich zu besuchen. Aber da sitzen sie, treffen, machen sie Engeltreffen. Das ist das andere Extrem. Dieses Supergeistliche. Also du kannst in dem Extrem fallen oder in dem Extrem fallen. Weißt du, was bei Gott das Beste und Gesunde ist? Herr, du bist der Weg. Was du gibst, ist in Ordnung. Was du nicht gibst, ist auch in Ordnung. Das brauche ich gar nicht. Und der Herr weiß, das Richtige zu dosieren für dich. Ich werde nie vergessen, meine älteste Tochter, wir haben da Medikamente ausgepackt, einfach unser Medizinschrank wieder neu umgeräumt, was da alles so drin ist. Und dann waren so kleine Bonbons, also Medikamente. Dann kommt sie und sagt, Mama, diese Bonbons, nam nam, oder was weiß ich, was sie da gesagt hat, die will das haben. Haben gesagt, Kind, das ist jetzt nichts für dich. Das sind Medikamente, wenn du krank wirst, wirst du kriegen. Aber das ist jetzt nichts für dich. Weißt du, manchmal brauchst du so einen Schub da geistlich, ist auch nichts verkehrt. Oder so einen Dämpfer, auch geistlich, damit du wieder normal wirst, wieder auf dem Teppich runterkommst und wieder auf dem Weg bleibst. Und deshalb erlaubt der Herr, dass wir ab und zu mal Dämpfer bekommen, dass wir wieder auf dem Weg kommen und auf dem Weg bleiben. Ich weiß, Dämpfer sind nicht angenehm, das ist so eins auf dem Deckel kriegen, auf Deutsch. So, wahre Seligkeit ist voll Geistes sein. Wandel im Geist. In 2. Thessalonicher 2, Vers 12 heißt, ihr seid von Anfang an erwählt zur Seligkeit. Wir sind eigentlich von Anfang an erwählt zur Seligkeit. Wir müssen nur auf dem Weg bleiben. Wir sollen nicht so ein bisschen naschen und dort ein bisschen naschen und sagen, nein, Herr, das Vollkornbrot will ich nicht. Mir ist jetzt neulich beim Einkaufen passiert. Dann laufe ich im Supermarkt und dann ist ein Ehepaar und da ist die Frau, die fängt an, die Körner zu zählen, wie viele Körner im Vollkornbrot sind. Und ich sage, na, in dem Brot sind nicht so viele Vollkörner wie in diesem Brot. Weißt du, die Leute zählen schon Vollkörner, Körner im Brot. Statt das Brot zu kaufen und zu essen, und dann wissen sie es, was sie drin haben. Aber erzählen sie, wie viele Verheißungen sind da? Was nützen mir die ganzen Verheißungen, wenn ich kein einziges gebrauchen kann? Und nicht verdauen kann? Also, aber ihr seid von Anfang an zur Seligkeit erwählt. Und dann Petrus schreibt in 1. Petrus 1, Vers 10, nach dieser Seligkeit haben die Propheten gesucht. Das, was wir haben an Seligkeit, das Glück im Herrn, den Frieden im Herrn, nach dem haben die Propheten Ausschau gehalten. Die Propheten haben dieses gesucht. Nicht die Priester und die Könige, die haben geschlafen. Und auch nicht die Pharisäer. Und auch nicht die Juden. Das waren alles Materialisten, die wollten nur haben, haben, haben. Auch nicht die Schriftgelehrten. Die Schriftgelehrten wussten ganz genau, wo der Messias geboren wird. Aber kein einziger ist hingegangen. Die erschraken, als die Weisen kamen. Also, nach diesen haben die Propheten gesucht, Menschen, die voll Geistes waren. Menschen, die einen anderen Geist hatten, den Geist Gottes in sich. Die haben gesucht und getrachtet. Und nicht die Schriftgelehrten, die an den Buchstaben sich festgehalten haben. Die wussten, in Bethlehem soll er geboren werden, der Messias. Aus der Stadt David soll er kommen. Schriftgelehrten bringen dich höchstens von Gott noch weg, statt zu Gott hin. Also ich warne dich vor Schriftgelehrten. Deshalb auch heute mit den Büchern. In aller Liebe. Bücher sind gut und wir verkaufen gute Bücher. Aber lies zuerst mal deine Bibel. Vielleicht muss der liebe Gott auch zu dir sagen, jetzt wenn Urlaubszeit ist, nimm deine Bibel mit und sonst gar nichts. Eine gute Übersetzung und lies das Wort Gottes. Und mein Wort wird nicht leer zurückkommen. Warum wir manchmal vom Weg abgekommen sind, wir haben zu viel gelesen, wir sind zu informiert und schauen nicht mehr das Ziel. Das Ziel ist verrückt worden. Und wir sind schon so abgedriftet. Jesus sagt, der Buchstabe tötet, aber der Geist ist, was lebendig macht. Und meine Worte sind Geist und Leben, sagt der Herr. Wir kommen also so leicht weg vom Weg, wenn das Wort Gottes abgeschwächt wird. Also so muss man das heute nicht verstehen. Weißt du, ich möchte noch buchstäblicher verstehen, wie es wirklich war. Weißt du, aber so kann man das heute nicht mehr verstehen. Am Schluss, wenn du so weitermachst, kannst du gar nichts mehr verstehen. Und genau das ist das große Problem, wenn man vom Weg abkommt. Wenn man sagt, so kann man das nicht verstehen. Das kannst du heute nicht mehr predigen. Also, was manchmal Leute mir schreiben und sagen, Pastor, so wie Sie das predigen, können wir in unserer Gemeinde nicht predigen. Warum? Dann sollen Sie sich andere Gemeinde suchen. Aber ich kann das und ich werde es tun. Weil ich möchte das Wort Gottes nicht abschwächen, sondern im Gegenteil unterstreichen, einrahmen, vergrößern. Wenn wir das Göttliche verharmlosen, weißt du, der Herr wirkt. Er sieht unser Wollen. Er sieht, was wir für Gebilde sind. Und er kann uns helfen, verstehst du? Aber, und wir sollen nicht sagen, Herr, du brauchst es nicht. Vielleicht habe ich es nötiger als je zuvor. Das, was der Herr mir zu geben hat. Wenn wir gegen unser Gewissen handeln, kommen wir vom Weg ab. Du musst deinem Gewissen gehorchen. Dein Gewissen ist nicht vollkommen, dein Gewissen ist nicht hundertprozentig, es ist vielleicht 50%, nicht mehr, weil du bist erzogen, für einen Kannibalen des Menschen aufzuessen, normal, nicht zu essen, ist falsch und so weiter. Und für uns genau das Gegenteil. Also du siehst, Gewissen ist anerzogen, aber 50% gut und böse hat Gott das Gewissen gegeben. Du weißt, was richtig ist und was falsch ist. Tu es, denn das bringt dich schon ein bisschen auf den Weg und das Gewissen ist von Gott. Wir sollen nicht gegen unsere Erkenntnis handeln. Weißt du, Gott gibt dir immer genug Licht, dass du das Ziel siehst. Und er gibt dir nur so viel Licht, damit du das Ziel siehst. Weißt du, wenn er dir noch mehr Licht geben würde, das würde dich blenden. Und das würde dich irritieren. Das würde dich vom Ziel abbringen, wenn du zu viel Licht bekommst. Gott gibt dir immer Licht für einen Augenblick. Also deine Erkenntnis gemäß. Der Glaube soll unser Erkenntnis gemäß sein. Und dann müssen wir auch unser Verstand gebrauchen, unsere Logik. Was ist normal? Gott wird nie und nimmer gegen unseren Verstand handeln. Denn der Verstand ist von Gott und nicht vom Teufel. Dass du verstehen kannst, dass du Auffassung fassen kannst, diese Lernfähigkeit, was wir nächstes Mal betrachten werden, das ist von Gott. Dein Computer ist von Gott. Aber jetzt ist die Sache, mit was speicherst du deinen Computer? Mit lauter Blödsinn, Dummheiten, irgendwelchen anderen Dingen, die nichts bringen. Weißt du, manche haben keinen Platz mehr für was anderes, weil ihr Computer so voll ist von Unsinn. Also wir kommen vom Weg, wenn wir immer wieder Kompromisse schließen und immer mehr das mitnehmen und das noch mitnehmen. Weißt du, am Schluss sind wir so belastet, dass wir überhaupt das Ziel nicht mehr erreichen. Wir sollen also frei sein und so wenig wie möglich Kompromisse schließen. Denn wir schließen genug Kompromisse, auch wenn wir es nicht Aber wenn es wir nicht wollen, was soll das? Läuft automatisch. Du musst dich anpassen. Du musst den goldenen Mittelweg finden. Weißt du? Du musst in der Welt leben. Jesus sagt, ich sende euch wie Schafe, aber wie Schafe unter die Wölfe. Seid klug und seid ohne falsch. Also wir müssen gucken, wie komme ich da durch? Bleib auf dem Weg. Sei klug und sei ohne falsch. Gott sagt, es geht uns gut, wenn wir uns an sein Wort orientieren. Wenn wir seinem Wort folgen, wenn du meiner Stimme gehorchst, dann wirst du Erfolg haben, dann wirst du Segen haben, dann wirst du Sieg haben. Was ist sein Wort? Gut, dass du fragst. Sein Wort ist das, was er offenbart, dieses Rema. Nicht, was du liest allein, sondern das, was er dir durch den Heiligen Geist offenbart. Und er gibt dir immer das rechte Wort im richtigen Augenblick. Das, was du brauchst, das gibt dir Gott. Weißt du, eigentlich hast du die ganze Bibel, aber das kannst du gar nicht verkraften auf einmal. Das ergibt ja immer scheibchenweise, so in Salami-Scheibchen. Und das muss es verarbeiten und umsetzen. Das Wort Gottes ist das Selbstverständliche, das, was Anstand sagt. Man läuft nicht nackt auf der Straße, so sagt der Anstand, höchstens im Schwimmbad oder sonst wo. Aber der Anstand sagt, man ist zuvorkommend, man ist demütig, man ist bescheiden, man ist nicht stolz. Und das Normale, das Ursprüngliche, das ist schon ein Teil des Wortes Gottes. Kinder kennen das Wort Gottes. Deshalb sagt Jesus, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, und die Kinder können weder lesen noch schreiben, aber die sind ganz normal. Kinder sind ganz normal. Verrückt sind die Erwachsene. Die Erwachsenen machen Krieg. Die Erwachsenen bringen sich einander um. Die Erwachsenen bestehlen einer den anderen. Die Erwachsenen ruinieren einer den anderen. Die Kinder, Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder sind unschuldig, naiv, nicht dumm. Die Kinder sind nicht dumm, Leute. Kinder und Narren sagen immer die Wahrheit. Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht das Reich Gottes sehen. Also, bleib auf dem Weg, bleib ein Kind. Nicht kindisch, dumm, trottelig und so weiter und blöd. Nein, du denkst, Kind ist ein. Die Juden sagen, dass ein Kind hat keine Seele. Erst ab 12 Jahren kommt die Seele in ihn nachher. Nein, ein Kind hat mehr Seele als mancher Jude und mancher Moslem und mancher Christ. Die Kinder sind, weißt du, des Kaisers Kleider, kennt ihr das Märchen und das Stück? Verstehst du? Und die spielen alle nur. Aber das Kind sagt, die Wahrheit, klärt den Kaiser auf. Kinder sind ursprünglich, Kinder glauben an Gott, erleben Engel. Sie sind nicht hochtheologisch, philosophisch oder etwas Hochgeistiges. Nein, so selbstverständlich. Ach, du dummer Tisch, wenn sie sich da stoßen. Als wenn der Tisch gescheit sein könnte. Die nehmen das Leben sehr praktisch, sehr menschlich. Die meisten Menschen sind kompliziert geworden. Ich muss vor dem aufpassen, den darf ich nicht verletzen, da schmeichelt man und schmiert man und schleimt man. Der kindliche Glaube ist, was die Berge versetzt. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Also, du siehst also, wie schnell wir den Kinderglauben verlieren. Lieber Vater, lieber Gott, wie der jetzt heißt, mich interessiert es gar nicht. Lieber Gott. Dieser kindliche Glaube. Kinder, weiß, ich werde nie vergessen, ich habe eine Beerdigung hier irgendwo in Berlin. Und die haben mich gefragt, soll man das Kind auch, vierjähriges Kind zur Beerdigung mitbringen oder zulassen? Dann habe ich gesagt, ja, lassen Sie, das ist ja seine Mutter, was hier beerdigt wird. Und dann fragt irgendjemand so, als ich nachher fertig war, fragt nach der Beerdigung jemand, und wo ist deine Mutti? Da guckt nicht im Grab, meine Mutti ist dort oben. Kinder wissen, wo unsere Lieben sind. Kinder wissen, die dummen, gescheiten Philosophen und Theologen, die diskutieren, gibt es eine Hölle, gibt es keine Hölle, und wo ist die Hölle, und wo ist der Himmel? Das Kind sagt, da oben ist Mama. Die guckt jetzt runter. Das Kind versteht, was die Erwachsenen schon lange nicht mehr verstehen. Gott hört das kindliche Gebet. Dann weißt du, ihr seid Kinder Gottes, sagt Jesus, und ihr seid Gotteskinder, und er hört unser, er weiß, was, also der Vater im Himmel weiß, dass ihr das alles bedürft. Und wenn die Kinder beten und so weiter, rufen die Antworten. Deshalb, wenn du beten willst, hör auf, theologisch zu beten. Lieber Gott, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, oder mit Jesus, durch den Heiligen Geist. Hör mit diesen ganzen Theorien auf. Komm zu Jesus ganz einfältig und sag, Jesus, lieber Heiland, mein Gott, Herr, hilf mir. Bleibe auf den eingeschlagenen Kurs. Hebräer Kapitel 2, Vers 2. Darum wollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören oder gehört haben, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Wir sollen viel besser zuhören und kindlich zuhören. Darum sollen wir umso mehr auf das Wort achten, dass wir hören, dass wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Man kommt so schnell vorbei. Weißt du, dann sitzt du in der Gemeinde, also der soll es hören, was der heute gesagt hat. Kann ich die Kassette haben? Oder die CD? Und so weiter. Das muss er gehört haben, oder sie, um auf Kurs zu bleiben. ist so wichtig, dass wir selber für uns hören. Ich bin verantwortlich für das, was ich höre und nicht höre. Weißt du, wir haben alle Versuchungen und wir driften alle so langsam aber sicher ab. Es gibt Versuchungen, Verführungen, Ablenkung, alles so miteinander. Weißt du, so, wenn so ein Schiff fährt, da ist die Strömung da. Du kannst so richtig eingeschlagen sein, du kannst richtig losgefahren sein, aber plötzlich kommst du ganz woanders raus. Die Strömung bringt dich vom Ziel. Und unsere Welt ist voller Strömungen. Geistige Strömungen, politische Strömungen, religiöse Strömungen, wirtschaftliche Strömungen. Das sind so viele Strömungen. Plötzlich driftest du ab. Weißt du, und oft sind es Kleinigkeiten. Ich werde nie vergessen, da kam zu mir mal, ich war junger Pastor in Stuttgart, da kommt zu mir ein junges Mädel und sagt, Pastor, mach das. Ich habe gesagt, Horch, du darfst mich nicht kommentieren, ich bin kein Pastor. Ja, aber du lebst von unserem Zehnten. Weißt du, sowas, weißt du, aber die dachte, sie kann mich kommentieren. Sie darf mich kommentieren, also, aber dann, mach das, ich muss aber mich nicht von ihr kommentieren lassen. Und dann sagt sie, du lebst von einem Zehnten. Ich war so beleidigt. Ich habe gesagt, du, ich habe nicht zwei linke Hände, ich kann arbeiten. Und dann habe ich angefangen, was Geschäftliches zu machen, Firmen aufzubauen und habe also Geschäfte gehabt. Und ich wusste nicht, was 100 oder 1000 Mark damals waren. Also wir haben ein gutes Geschäft gehabt, deutschlandweites Geschäft. Habe auch ein Gebrauchsmuster gehabt. So, und was ist passiert? Ich bin so abgedriftet. Einfach, ich war Prediger, habe zwei Gemeinden betreut, habe 17 Stunden am Tag gearbeitet. Und plötzlich habe ich einen Traum, einen ganz schrecklichen Traum. Ich weiß nicht, ob du auch mal einen Traum gehabt hast, wo dich erschreckt. Mich hat es erschreckt. Und ich sehe, wie ein Schwein gemästet wird, wie Hansel und Gretel. Das Schwein wird gemästet und wird gemästet und gemästet. Dem Schwein geht's gut und wird dichter. Und dann kommt der Bauer rein und sagt, Weihnachten wird er geschlachtet. Und dann merke ich, das bin ich. Ich bin das Schwein, das gemästet wird. Ich mäste mich selber. Ich arbeite nur für Materialismus, nur für Geld. Und dann habe ich gebetet, lieber Gott, erlöse mich von dem Mammon. Das war schön, Geld zu haben, Büros zu haben. Verstehst du? Und ich habe von der Gemeinde nur mein Telefon bezahlen lassen, nur noch damals. So, das war schön. Aber ich werde gemästet, verstehst du? Und du kommst so leicht auf Abwege. Ich habe nicht gesündigt. Aber ich bin materialistisch geworden. Nur irdisch gedacht. Nur, ich habe schon den ganzen Tag gedacht, was kannst du heute schon noch machen? Wo kannst du noch Geld verdienen? Wo ist eine Marktlücke? Wo könnte man was noch anfangen? Natürlich habe ich auch gepredigt und Gott hat Gnade geschenkt. Und habe nicht schlecht gepredigt. Ich habe in Ludwigsburg in der Gemeinde gehabt und in Stuttgart. Aber ich war materialistisch. Bis Gott einen zurückgeholt hat. Und Gott muss uns immer wieder korrigieren und wieder auf den Kurs bringen. Das macht der Herr entweder durch Träume, durch Gesichte, durch Predigten oder dass Gott zu einem persönlich spricht. Irgendwie durch, ja, ist das richtig, ist das recht, was du so machst? Wir brauchen also einen Kompass innen drin. Weißt du, eine ganze Zeit lang geht's gut. Für mich war es gut. Ich weiß, ich bin nicht angewiesen auf irgendwelche Hilfe vom Zehnten von irgendjemand. Die Leute müssen den Zehnten dem Herrn geben und nicht mir. Und wenn sie dem Herrn geben, kriegen sie vom Herrn den Lohn. Ich kann sie nicht belohnen. Also, ihr habt was gelernt. Die hat auch ihre Strafe nachher gekriegt wahrscheinlich oder kriegt noch irgendwann. Das ist ihr Problem, nicht mein Problem. Gott ist der Richter. Aber du siehst, manchmal durch Verletzungen kommst du vom Weg ab. Oder dummes Geschwätz. Plötzlich driftest du ab. Naja, bleib auf dem Weg. Auf dem Weg Gottes. Dann lass dich auch warnen. Denk an die Titanic. Wir haben diese in den letzten Tagen 100-jähriges Jubiläum gehabt von der Titanic. Weißt du auch, da Eisberge in Sicht, das geht uns gar nichts an. Verstehst du? Und dann Vollgas voraus. Wir sollten uns auch die Warnungen achten, wenn Gott uns warnt. Sonst gibt es solche Geschichten wie bei der Titanic oder woanders auch noch. Weißt du, man ist so selbstsicher. Gott will zu uns reden. Und Gott redet zu seinen Kindern. Er will sie immer wieder korrigieren und warnen auf die Räuber, auf die Eisberge oder was das anders ist. Also darum sollen wir umso mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben, Hebräer 2, Vers 2. Am Ziel nicht vorbeitreiben. Ach, das ist so bequem, die Strömung. Halleluja, Lob und Dank, lieber Gott, ich preise dich. Und dann, wo bist du? Christenmenschen befinden sich auf einer Seereise. Und das ist das Bild, damit wir nicht vorbeitreiben. Der Teufel versucht uns vom Kurs abzubringen. Und ich habe euch ein paar Beispiele gesagt, wie das so leicht geht. Ich öffne mein Leben euch ein Stück weit. Und ich will reinschauen, dass niemand davon gefeit ist oder abgesichert ist. Und es gibt auch keine Versicherung, das wird dir nicht passieren. Nein, passiert es. Der Teufel versucht dich immer wieder, dass du dich verfährst, dich in etwas verrennst. Und viele haben versäumt, herauszukommen, Kurskorrekturen vorzunehmen. Und wenn du dich verfahren hast, weißt du, mein Navi sagt es ganz einfach, neu berechnet. Dann berechnet der Herr wieder ganz neu deine Situation und dann kannst du wieder weiterfahren. Neu berechnet. Natürlich vielleicht einen Umweg oder sonst was oder musst umkehren. Also du darfst sicher sein, der Heilige Geist wird uns leiten. Deshalb, welche der Heilige Geist leitet, die sind Gottes Kinder. Auch auf dem Gottesweg oder Jesusweg. Vom Kurs abgekommen, wenn das einmal bist und das nichts mehr zu retten bist und so weiter, dann einfach in dein Unglück rennst, das passiert auch. Demas hat die Welt lieb gewonnen. Von dem lese ich nirgendwo, dass er nochmals irgendwie eine Chance bekommen hat. Er ist nirgendwo gelandet. Niemand braucht sich was vorzumachen und vorzuspielen. Wir sind alle in der Gefahr, vom Weg abzukommen. Alle miteinander, alle Christen. Ob sie jetzt lieb sind oder nicht so lieb sind, alle sind miteinander. Es geht um uns selbst. Wir müssen auf uns selbst Acht haben. Die Bibel sagt, achte auf dich selbst und dann erst auf die anderen. Zuerst muss man selber auf sich selbst aufpassen. Und Erlösung ist zuerst einmal Privatsache. Die Erlösung ist eine ganz persönliche Sache. Das ist meine Sache. Ich muss mit Furcht und Zittern meine Seligkeit schaffen. Ich, nicht die anderen. Jeder Einzelne wird geboren, einzeln, selber muss sich durchsetzen und kommen. Wir sterben allein und wir müssen allein vor Gott stehen. Deshalb, unsere Erlösung ist unsere eigene Sache. Nur wenn der Sohn Gottes ist in dir, dann bist du nicht mehr allein, sondern dann hilft er. Und der Heilige Geist, wenn er in dir ist, der hilft unseren Schwachheiten. Aber sonst musst du alles allein machen. Sonst musst du alles allein machen. Unsere Beziehung zu Gott ist also etwas ganz Persönliches. Das kann nicht der Staat über mich bestimmen, kann nicht die Kirche über mich bestimmen, kann kein Pastor über mich bestimmen, kann niemand über mich bestimmen, keine Gemeinde. Ich bestimme meine Seligkeit selbst. Deshalb schafft mit Furcht und Zittern eure Seligkeit. Das ist eine persönliche Sache. Dazu brauchst du keine Fürsprecher und Fürbitter, keine Heiligen, keine Ältesten, Seelsorger, Priester oder sonstige Begleiter. Du bist verantwortlich. Hör auf Gott. Stell dich ihm. Sag, Herr, hier bin ich. Was soll ich tun? Und dann wird der Herr sorgen, dass dir das gesagt wird. Wenn du allein bist, bist du verführbar. Deshalb, lass dich vom Herrn zeigen, was ist der nächste Schritt in meinem Leben. Was, weißt du, so ein Seil, der über diese Niagara-Fälle mit dem Seil geht, der muss ganz genau, der muss geübt sein, der muss die Beine richtig stellen, der muss Gleichgewicht halten können. Und das ist im Christenleben so wichtig, geistliches Gleichgewicht, Balance. Ausbalanciert sein. Weder in das eine Extrem noch in das andere. Und dann musst du immer auf das Ziel gucken. Und immer das Ziel vor Augen. Dann erreichst du das Ziel. Ist so wichtig. Da muss der ganze Körper, der ganze Mensch mitmachen. Sonst kommst du nicht durch. In Kolosser 2, Vers 8. Seht zu, dass euch niemand einfange. Ist doch ein tolles Wort. Einfange. Also, als wenn jemand auf die Jagd wäre. Vogelkäfer, Schmetterlingssammler, achte darauf, dass euch niemand einfange. Da hinter uns ist jemand, der uns einfangen möchte, dass wir nicht das Ziel erreichen. Kurz vor dem Ziel, meistens kurz vor dem Ziel, werden wir abgefangen. Du musst selbst aufpassen, dich selbst informieren und anstrengen und alle deine inneren Kräfte aktivieren, dass du nicht abgefangen wirst. Seht zu, dass euch niemand einfange. Und dann 2. Timotheus 4, Vers 10. Demas ist eingefangen worden von der Welt. Demas hat mich verlassen und ist wieder in sein altes Leben zurückgekehrt. Eine andere Übersetzung. Er ist wieder in sein altes Leben zurückgekehrt. Das, was der Hund ausgespuckt hat, frisst er wieder. So heißt es auch einmal in der Bibel. Der ist in sein altes Leben zurückgekehrt. Und wie viele Leute sind in ihr altes Leben wieder zurückgekehrt? Der mal ganz groß was rausgeschmissen und dann haben sie wieder rausgeholt. Ich kenne also Christen, die Zeit ist jetzt nicht mehr da. Aber früher, die Leute haben gegen den Fernseher gepredigt. Und ich kenne Christen, die haben ihren Fernseher in den Müll geworfen und so weiter. Weg mit diesem Teufelszeug, das ist Antichrist, das sprechende Bild. Und was ist passiert? ein Jahr später haben sie einen neuen Fernseher gekauft, weil sie wollten doch sehen, was in der Welt passiert. Du siehst, aber dann muss man nicht so Theater tun und so, jetzt bin ich frei, erlöst und so weiter und dann wieder nach Hause bringen. Und dann durfte niemand erfahren, dass er Fernseher zu Hause hat. Dann hat er im Schrank, so einen Schrank sich so zumachen, wenn Besuch war, niemand so, sie sollen alle denken, der ist jetzt noch immer ohne Fernsehen. Ist ja Heuchelei. Es ist ja Heuchelei. Aber ich will nur sagen, solche Christen gibt es. Und daraus werden dann Scheinheilige. Die tun so, als ob. Wenn du einen Fernseher zu Hause hast, dann stell es dahin, wo du am besten siehst, wo alle sehen können. Das ist so ein Zeug hast. Aber nein, hinterm Schrank und zuziehen und dann mit Blümchen davor. Das war Theater. Und irgendjemand hat ihn überrascht und kam ganz spontan, wo er nicht mehr den Laden zumachen konnte, die Tür zumachen konnte. Und der Fernseher lief noch, als er kam und sagte, Bruder, du guckst Fernsehen und du hast erzählt, ihr habt kein Fernsehen mehr, du hast es rausgeschmissen und hast sogar andere ermutigt, rauszuschmeißen. Und du selbst? Ja, sagte, weißt du, mein Herz ist weich geworden. Man kommt vom Weg ab, wenn das Herz weich wird. Und der Teufel versucht, einen zu erweichen, wie es nur geht. Demas, ein trauriges Beispiel. Aus ihm wurde ein geistlicher Wrack, Ruine. Weißt du, seine Spur verläuft sich in nirgendwo. Kein Mensch fragt mehr nach ihm, kein Hahn kräht nach ihm mehr. Bedeutet nichts mehr. Demas hat die Welt lieb gewonnen. Er ist nichts mehr, gar nichts mehr im Reich Gottes. Aber der wäre da so viele Chancen gehabt. Die Welt stand für ihn offen. Das Reich Gottes stand für ihn offen. An Gott zu glauben. Und Geschwister, an Gott zu glauben, bewahrt uns nicht vor Versuchung und Anfechtung und dass wir verfolgt werden. Weißt du, diese Dinge passieren und wir müssen immer gucken, dass wir auf dem Weg bleiben. Dass wir keine faulen Kompromisse machen und keine Gefälligkeiten machen und dem Teufel nicht den kleinen Finger geben. Und es will gelernt sein, mit diesen Dingen umzugehen. Weißt du, wenn Leid und Krankheit kommt und Sorgen kommen und Kummer kommt und Beleidigungen und Kränkungen kommen, wie bleibe ich auf dem Weg? Ich kann ganz schnell eingeschnappt sein. Ich weiß nicht, ob es dir geht, aber ich kann beleidigt sein. So wie ich damals gesagt habe, nee, danke, ich kann arbeiten. Aber dann rennst du womöglich in dein Unglück. Es will gelernt sein, mit Strömungen, welcher Art auch immer. Weißt, der Teufel versucht so langsam zu pusten. Er kommt nicht gleich mit einem Orkan oder einem Tornado. Nein, er kommt mit so langsam, leise Brise und schon die Strömung nimmt dich weg. Gerade in kritischen Zeiten brauchst du einen klaren Kurs, einen kühlen Kopf, eine Nüchternheit. Die Bibel sagt, wir haben nicht einen knechtischen Geist bekommen, sondern einen Geist der Besonnenheit, der Nüchternheit, der Sachlichkeit. Wir brauchen gerade in schwierigen Zeiten klare Grundsätze. Das ist es, der Weg, den gehe ich, habe ich mich dafür entschieden und ich werde nicht nach links und nicht nach rechts weichen. Wenn ihr wollt, könnt ihr machen, aber ich bleibe auf dem Weg. Wenn wir nicht auf dem Kurs bleiben, dann verlieren wir auch noch den Rest des Glaubens, was noch da ist, verlieren jede Hoffnung und werden freiwillig, vogelfrei, jeder kann uns abschießen. Und das passiert. Wenn du die Gemeinschaft der Heiligen verlässt, wenn du den Platz verlässt, wo Gott dich hingestellt hat, dann bist freiwillig. Der Teufel jagt dich. Und dann kommt die Frau Hiob und sagt, Mann, sag doch deinem Gott ab, das ist alles Quatsch. Verstehst? Hör doch auf! Weißt du, diese Frau versucht, hör doch auf jetzt so ernst, so extrem, so gottgläubig und gerecht zu sein. Es hat doch nichts erreicht und nichts bewirkt, deine Gebete. Es geht uns nur noch schlechter wie vorher. Etwas weniger wie vorher. Versteht die Frau. Sagt sie, dass ihren Lebensstandard nicht mehr, was sie vorher hatte. Sag doch deinem Gott ab. Und du hast mehr Stress als vorher. Und hier blieb auf dem Weg, mitten im Kampf, im Stress. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Weib, rutsch mit dem Puckel runter. Ja. Da musst du sogar lernen, auf das Geschwätz deiner Frau nicht mehr zu hören. So reden alle dumme Frauen. So steht's. So reden alle dumme Frauen. Hast du schon dummes Weibergeschwätz gehört? Entschuldigung, liebe Schwestern. Aber das ist in der Bibel. Also, so reden alle dummen, törichten Frauen, die keine Ahnung haben. Und das Bild Frau in der Bibel ist ein Bild für die Seele. So reden alle dummen Seelen. Reden du mit, die nicht in Gott gefestigt, gegründet ist, sag doch deinem Gott ab. Das hat keinen Wert. Nimm einen Strick, häng dich auf, spring zum Fenster raus, nimm eine Kugel oder nimm Tabletten. Das Leben hat keinen Sinn. So reden alle dummen Weiber, dumme Seelen. Das ist, also die Seele, Frau in der Bibel ist immer die Seele, wenn du das liest. Die Seele, nicht das Herz, die Seele und nicht der Geist, das ist was anderes. Aber die Seele, und die Seele versucht dich vom Weg abzubringen. Was nützt es, wenn man die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Die Seele ist so wichtig. Und deshalb, es geht um deine Seele. Bleib auf dem Weg mit deiner Seele. Frau, lass es. Und dann bleibt er dabei. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und lässt sich nicht abkriegen. Und dann, Kapitel 2, Vers 9, dann sagt er, haben wir nicht Gutes von Gott, Kapitel 2, Vers 9 bis und 10, haben wir nicht Gutes von Gott empfangen, sollten wir das weniger Gute nicht ebenso aus seinen Händen nehmen? Haben wir von Gott nicht so viel Gutes empfangen? Und dieses weniger Gutes, also nicht Schlechtes, du musst auch das Schlechte nicht schlecht sehen, sondern das ist nur weniger Gutes. Das ist also noch nicht so schlecht, also es ist ein bisschen weniger wie gut. Das weniger Gute, sollen wir das nicht auch aus seinen Händen nehmen? Kurskorrektur. Wir müssen über die Qualität unserer Beziehungen aufpassen. Der Teufel will versuchen, uns in Zweifel zu bringen, zu verletzen und dann womöglich auch in Verzweiflung bringen und dann so in Traurigkeit stürzen. Deshalb, die Seele ist so wichtig, dass die auch im Kurs bleibt. Deine Seele. Wie heißt es in der Bibel? Meine Seele lobe den Herrn. Also Frau, lobe den Herrn. Würde man sagen. Müsste man sagen. Auch die Schwestern. Auch die Schwestern haben eine weibliche Seele. Also weiblich, das Weibliche in sich. Also, der Teufel will uns also den Blick von Gott wegnehmen, dass wir die Predigt nicht mehr hören, dass wir die Gemeinde nicht mehr haben, dass wir keine Christen haben, dass wir nicht mehr ermutigt werden. Wir brauchen einander zur Ermutigung. Bleib auf dem Weg. Weißt du, warum ich in die Gemeinde gehe oder als junger Christ gegangen bin? Ich wollte wissen, ob die anderen auch noch dabei sind. Ich habe so große Anfechtungen. Ich habe gedacht, also ich bin der Einzige, dem so schlecht geht. Aber dann war so getröstet, dass ich hörte, den anderen geht's auch nicht besser. Dann habe ich gedacht, ich bin in guter Gesellschaft. Und dann haben sie erzählt, mit dem Herrn wird schon recht werden und schon gut werden. Und das hat mich immer getröstet. Wir sind deshalb in der Gemeinde, um uns gegenseitig zu ermutigen, aufzumöbeln und unter die Flügel zu greifen und hochzuschaukeln. Dazu sind wir in der Gemeinde. Wir brauchen die Gemeinschaft der Heiligen. Und dann erlebt man da, wenn man zusammen ist, zwei und drei zusammen sind, erlebt man die Gegenwart Gottes. Aber gerade der Teufel möchte uns von der Gegenwart Gottes abschneiden. Wenn wir auf dem Weg bleiben wollen, müssen wir unsere Schwachstellen kennen. Was ist meine Schwachstelle? Weißt du, wo will der Teufel ansetzen und mich zur Verzweiflung bringen? Und überall da, wo es nicht so gut ist, weniger gut. Er will also uns mutlos machen, durch Kritik, durch hässliche Worte. Er will, dass wir falsch reagieren, und das, genau das ist es. Er wartet nur auf einen Moment, wo wir einfach unser Bein nicht auf das Seil legen, sondern daneben. Nur auf das wartet er. Dass wir so irritiert sind oder so selbstsicher sind, dass wir einfach daneben unseren Fuß stellen. Dass wir unser Wissen falsch gebrauchen, unsere innere Stimme falsch gebrauchen, unseren Frieden falsch gebrauchen, was es auch immer ist. Durch eine falsche Reaktion kommt man so schnell vom Weg ab. Eine falsche Reaktion. Bileam in 4. Mose 22 ist eine Geschichte, also von Bileam. Bileam geht zum Balak und dem geht es nur um Profit, um Gewinn, um Geld, wegen Ehre und Anerkennung und so weiter. Und dann stellt sich ein Engel in den Weg. Und der Engel stellt sich in den Weg und der Esel fängt an zu sprechen, also Tiere sprechen. Und dann fängt sich der Esel zu sprechen und sagt, warum schlägst du mich? Musst du es vorstellen, dein Esel würde dir sagen, dein Kater, dein Hund würde dir sagen, warum schlägst du mich? Warum quälst du mich? Dein Kanarienvogel, dein Papagei, warum quälst du mich? Der Mann war auf dem falschen Weg. Der Herr wollte ihn korrigieren. Aber nein, ich gehe. Ich habe es versprochen. Und siehst, deine Gelübden, deine Festlegungen, die sind nicht in Ordnung. Du musst korrigieren. Hast du dich richtig festgelegt? Also, bleib auf dem Weg. Leg dich nicht falsch an, auf die Sache irgendwie falsch hin und so weiter. Bleib auf dem Weg. Und der Engel versucht ihn umzubringen oder nicht zu töten, sondern zu hindern. Gott tötet niemand, aber versucht zu hindern. Geh nicht diesen Weg. Nein, ich gehe. Wahres Christsein ist wie die Eisenbahn. Verstehst du? Durch den ganzen wilden Westen. Wie die Eisenbahn. Das ist Christenleben. Du hast eine feste Spur, sind feste Schienen, da ist ein Rad, eine Schiene und eine Antriebskraft. Und jetzt fährst du. Christen sind Eisenbahnmenschen. Eisenbahner. Sie sind Eisenbahner. Das Rad, die Schiene, der Antrieb, der Zug. Und da kommst du nicht vom Weg ab. Du bist auf dieser festen Straße. Wie heißt es einmal in dem Psalm 119? Erforsche mich Gott und erfahre mein Herz und prüfe, wie ich meine. Und wenn ich nicht auf dem richtigen Wege bin, stell mich auf dem richtigen Weg. Erforsche mein Herz. Deshalb ist gut, dass der Herr immer wieder dein Herz untersucht. Herzuntersuchung, Nierenuntersuchung. Und du prüfst Herz und Nieren und sogar die Leber prüft der Herr auch. Du prüfst unsere Gedanken von Ferne. Erforsche mich Gott und erfahre, wie ich meine und sehe, ob ich auf richtigen Weg bin. Gott warnt uns, wenn irgendwie was passiert, so wie dieser Esel da. Gott hat genug Esel in seinem Dienst. Da ist ein Bruder, deine Schwester, da kann dich warnen. Irgendjemand, der plötzlich sich da stellt und sagt, pass auf. Achte, dass niemand deine Krone raube. Weißt du, achte auf deine Schwachheiten, nicht auf deine Stärken, auf deine Schwachheiten. Die sind schlimm. Was ist deine Schwachheit? Und gib dem Teufel keinen Anlass, irgendwo einzuhaken oder dich von Gott wegzubringen, dich abzuwenden, sich für was anderes zu interessieren. Weißt du, die Menschen, die verloren gehen, die gehen nicht bewusst verloren. Keiner will verloren gehen. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der verloren gehen will. Aber weißt du, da eine Rose und da eine Perle und da ein Klumpen Gold und da ein bisschen was. Und das ist so wunderbar. Das Leben ist so wunderbar. Und so kommst du so langsam, aber sicher vom Weg ab. Da dein Berufserfolg und da ein Sieg und da und so weiter. Und der Versuch durch Nettigkeiten, durch schöne Sachen vom Weg abzubringen. Und dann bist du weg. Bleib bei deiner Entscheidung. Ich habe eine Prophetie mal von Gott bekommen, die hat mir sehr stark geholfen. Was du im Licht gesehen hast, bezweifle nicht in der Dunkelheit. Was ich im Licht der Gegenwart Gottes gesehen habe, soll ich nicht bezweifeln, wenn Schwierigkeiten kommen, wenn Anfechtungen kommen, wenn drunter und drüber geht die Sache, ich sollte es behalten. Weiter sagt das Wort Gottes, nach deinem Glauben soll es geschehen. Und die geschehe, wie du geglaubt hast. Weißt du, viele Menschen, wenn die nicht aufpassen, sie kriegen Schlagseite. Wenn sie in dieses Extrem oder in jenes Extrem verfallen, bleib auf dem Weg. Nicht, dass dein Leben Schlagseite bekommt und du dann irgendwo abdriftest. Und wie schnell kannst du abdriften? Wie schnell? Du bekommst Angst und sagst, ja, ich fürchte mich. Und Angst hat schon so viele vom Weg des Lebens abgehalten. Angst, hier kommen wir nicht durch, das überleben wir nicht, das schaffen wir nicht. Angst. Und deshalb sagt der Herr, wenn Gott mit dir ist, das Erste, was du von der Herrlichkeit Gottes erlebt hast, oder von der Gegenwart des Heiligen Geistes, der Heilige Geist sagt, fürchte dich nicht. Und dann kannst du erst weitermachen. Wenn du das Wort fürchte dich nicht noch nicht hast, mach nicht weiter. Du brauchst die Zusage und die Garantie des Herrn. Ich bin bei dir, wo du auch hingehst, und dann ist es nachher egal, was da kommt. Aber Angst ist, was einen vom Weg abbringt. Angst hat schon so viele kaputt gemacht. Angst hat schon so viele ruiniert. Du kommst vom Weg ab, wenn du nach jedem Widerstand da achtest und da ein bisschen nachgibst und da ein bisschen nachgibst. Aus Angst. Die könnten nicht mehr kommen. Die könnten mich schief angucken. Wir könnten die Miete nicht mehr bezahlen. Oder was weiß ich, was gibt's noch? Also uns würde niemand mehr lieben. Uns würde niemand mehr besuchen. Uns würde niemand mehr einladen. Der Teufel versucht uns vom Weg abzubringen durch Ablenkung. Weißt du, das ist so ein Gefühl. Weißt du, durch komische Dinge. Der Teufel versucht uns durch komische Dinge vom Ziel abzubringen. Guck mal, wie ist die Eva verloren gegangen? Da kommt die Schlange und sagt, sollte Gott nicht gesagt haben. Nicht die Stimme, was da gesagt worden ist, dass ein Tier sprechen kann. Diese Schlange. Dass die plötzlich sagt, sollte Gott nicht gesagt haben. Nicht nur, sollte Gott gesagt haben. Das hat die Eva so imponiert. Da muss doch der Herr dabei sein. Aber da war der Teufel drin. Sollte Gott gesagt haben. Weißt du, der Teufel versucht immer durch komische Weissagungen, durch komische Offenbarungen, durch komische Gesichter, durch komische Predigten, die nicht göttlich und nicht geistlich sind, versucht uns von Gott abzubringen. Sei es nur Getische. Weißt du, und dann wenn Schwierigkeiten kommen, dann nimmst du sie gleich aus Gottes Hand. Das vielleicht ist doch vom Herrn. Nein, schwierige Wege sind auch Gottes Wege. Und manchmal sogar erst recht. Und unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Und manchmal sind es nur Kleinigkeiten. Schuhe, ein Stein im Schuh und hält dich auf vom Weg. Und stoppt und kommst du gar nicht vorwärts. Also gestern sind wir gelaufen, alles war gut und recht, aber ich würde nächstes Mal nicht mehr laufen. Und ich soll euch sagen auch warum. Weißt du, die Leute bleiben viel zu viel stehen. Also ich bin gewohnt, einfach durchzulaufen. Und selbst wenn man läuft, dann läuft man in einer Tour, wenn man an der Ampel steht, tritt man auf der Stelle und dann läuft man wieder. Aber dieses Anhalten und wieder anhalten, also du wirst fix und fertig. Man läuft, dann läuft man. Wenn schläft, dann schläft man. Wenn arbeitet, dann arbeitet man. Wir sollten, also Leute, die nur einfach genießen, hier ist jetzt schön, lass uns hier bleiben, lass uns Lieder lassen. Weißt du, das ist nicht das Leben. Das ist, was uns vom Weg abhält. Wir hätten diesen Weg, habe ich in 1,5 Stunden abgelaufen, was wir 3 Stunden oder 3 Stunden gebraucht haben, über 3 Stunden. Weißt du, wenn man immer stehen bleibt, immer guckt und bewundert, wer hat euch aufgehalten? Sagt die Bibel. Bleib auf dem Weg. Bleib auf dem Weg, in aller Liebe. Also, ich habe nur mein Gefühl ausgedrückt und gesagt, wie läuft man richtig? Also, mit euch würde ich nicht in die Berge laufen. So, mit so einer Mannschaft. Also immer, ja, das kann ich nicht mehr. Wer nicht kann, der soll bleiben. Der soll gar nichts vornehmen. Deshalb sagt die Bibel, wir sollen die Kosten überschlagen. Kann ich das ausführen? Wenn ich das nicht kann, soll ich es einstellen und einen Friedensvertrag schließen. Kann ich so eingreifen? Bin ich bereit? Bin ich wirklich in der Lage? Vielleicht hast du ganz andere Begabungen. Mach das, was dir liegt. Was ist dein Lebensziel? Ich will so schnell wie möglich dorthin kommen. Und wir haben so einen Segen gehabt. Leute, der liebe Gott meint es gut, auch wenn wir falsch verhandeln oder falsch sind. Weißt du, wir saßen dort und jetzt muss man den gleichen Weg, 3 Stunden zurücklaufen. Also wir wären erst 9 Uhr zurück gewesen. Aber dann kommt der Wirt und er sagt zu meinem Freund, der fährt die Fähre, das Schiff und ich kann anrufen, dass er hier Halt macht und euch mitnimmt. Und das war so ein Segen. So ein Segen. Der hat uns mitgenommen und das Schöne war dabei, wir sind ausgestiegen, ich steige ins Auto, dann fängt es zu hageln, da fängt es zu regnen. Ich habe gedacht, lieber Gott, und wir wären pitschnass, keiner von uns hat Regenschirm dabei gehabt. Ich sage, auch wenn wir auf dem Weg sind, auch wenn wir zögern, auch wenn wir langsam laufen, auch wenn wir trödeln, was es auch immer ist, Gott macht immer noch aus den Verlegenheiten noch gute Gelegenheiten, dass man noch den letzten Weg nicht noch diesen weiten Weg von x Kilometer laufen muss zurück. Weißt du, ihr gedachtet böse, aber der Herr macht's gut. Also das ist jetzt nicht im negativen Sinne, sondern ich will auch sagen, auch wenn wir unsere Wege manchmal, weißt du, solange wir leben, ist Hoffnung. Ich habe mal vor Jahren, ganz junger Pastor, ein bisschen progressiv, habe ich eine Veranstaltung gehabt und da war ja sehr laute Musik und alles war so ein bisschen laut. Also ja, es war also nicht im gewohnten christlichen, pfingstlichen Stil und so weiter. Du großer Gott, wir loben dich. Das war also nicht kirchlich und religiös irgendwie. Es war sehr weltlich, aber der Saal war voll von jungen Leuten. Und es war sehr laut und da sitzt ein Bruder, ein alter Bruder, 80 Jahre, und er wollte auch dabei sein, obwohl ich sagte, das ist nur für junge Leute. Und das Trommelfell wird euch platzen. Und der sitzt noch vor der Lautsprecherbox und so weiter. Und da waren einige Kritiker dabei, das ist weltlich, das ist Sünde und so weiter. Dann sagt dieser Bruder, und dieser Bruder hat schon viele Menschen zu Jesus geführt gehabt, ein lieber Bruder, sagte, das war Saat auf Hoffnung. Und solange wir leben, wir haben immer noch Hoffnung. Das werde ich nie vergessen. Solange wir leben, haben wir immer noch Hoffnung. Und solange du lebst, es gibt immer noch Hoffnung. Es gibt Hoffnung, dass du umkehrst, dass du anders machst, dass du besser machst. Also, wie kommt man vom Weg ab? Und wie bleibt man auf Weg? Manche kommen vom Weg ab, weil sie sich auf die Schwierigkeiten konzentrieren oder einfaches Leben suchen oder etwas umgehen möchten, sich nicht konfrontieren möchten, sich damit nicht auseinandersetzen möchten oder
Manche kommen vom Weg, weil sie einen Mann oder Frau suchen. Manche kommen vom Weg, weil sie vielleicht jetzt ihre Arbeit, ihr das Wichtigste, sie braucht jetzt mal, muss was aufbauen. Oder dass sie mit etwas nicht zufrieden sind. Und zu Unzufriedenheit ist ein Schlüssel, wie man ganz schnell vom Weg abkommt. Ich bin nicht zufrieden mit dem Pastor, nicht mehr zufrieden mit der Gemeinde, nicht mehr zufrieden mit dem Bruder, Schwester, bin nicht mehr mit dem und dem zufrieden. Und du driftest langsam, aber sicher ab. Zufriedenheit. Unzufriedenheit macht einen krank und depressiv. So kommen Krankheiten im Leben eines Menschen. Und unzufrieden mit der Situation, unzufrieden mit dieser Führung, sag doch deinem Gott ab. So, Frau Hiob. Wir bleiben auf dem Weg, wenn wir uns Gott überlassen und von Gott führen lassen und einfach auf das Ziel schauen. So wie dieser Mann über diese Niagara-Fälle mit dem Seil, solange man auf das Ziel schaut. Solange man sich gegen Gott nicht versündigt, gegen Gott nicht rebelliert, sondern ein hingegebenes Leben. Und stell dir mal vor, und der Junge kommt mit der Schubkarre, sitzt auf dem Seil mit der Schubkarre und fährt über die Niagara-Fälle. Und er sagt, das ist mein Papa, ich vertraue meinem Papa. Weißt du, wir kommen spielend rüber, wenn wir wissen, wem wir vertrauen. Wenn du weißt, ich vertraue meinem Gott. Mein Gott, der hat's angefangen und mein Gott wird's vollenden. Gott hat mir das Leben gegeben und Gott nimmt mir auch das Leben. So, ich vertraue Gott mein Leben und ich gehe mit Gott. Und dann nicht stehen bleiben, Geschwister. Also, merkt euch für die nächste Wanderung. Okay, noch ganz schnell ein paar Gedanken. Wir bleiben auf dem Weg, wenn wir uns bewusst werden, wir sind Geschöpfe Gottes, wir sind ein Teil der Gottheit, wir sind teilhaftig der göttlichen Natur, wir sind seine Kinder, wir dienen dem Herrn. Und der Teufel ist unser Feind. Wenn wir das alles wissen, wir bleiben auf dem Weg, dann wissen wir, sein Gepuße, sein Sturm, sein Stress, was er da veranstaltet, da störe ich mich nicht daran. Wenn wir weiter für Gott arbeiten, weißt du, irgendjemand hat mal gesagt, ich weiß nicht, welcher Bibellehrer oder wer es auch war, wenn du für Gott arbeitest, kann der Teufel dich nicht beschäftigen. Wenn du nicht für Gott arbeitest, beschäftigt dich der Teufel. Ganz einfach. Bleib also auf dem Weg. Arbeite für Gott, tu was für Gott und der Teufel wird dich nicht beschäftigen können. Weder mit dummen Gedanken, mit Kritik, mit Zweifel, mit Unglauben und was auch sonst noch immer. Und dann schau auf Gott, auf das Ziel und dann wirst du deine Seele bewahren. Dann wirst du das Ziel erreichen, mit Freuden sogar. Und die letzten Schritte, dann springst du rüber. In Hiob Kapitel 23, Vers 8 bis 9, nur paar Worte, paar Gedanken daraus. Verzweifle nicht an Gott. Im Hiob heißt es 23, verzweifle nicht an Gott. Das ist, wie du auf dem Weg bleibst. Verzweifle nicht an Gott. Weißt du, wenn er deine Gebete nicht erhört, wenn er nicht gleich ein Wunder tut, wenn er da nicht gleich einen Lottogewinn dir schenkt, verzweifle nicht an Gott. Lass ihn Gott sein. Verzweifle nicht an Gott. Dann Vers 10. Egal in welche Richtung du gehst, Gott ist immer mit dir und in dir. Egal in welche Richtung du gehst, Gott ist in dir und mit dir. Egal in welche Richtung du gehst, behalte es fest, was der Hiob begriffen hat. In welcher Richtung du auch gehst, Gott ist immer mit dir und verlässt dich nicht. Für manche ist es schwer zu verstehen, aber die sollen es auch lassen, die werden es auch nicht erreichen dabei. Aber manche ist es wirklich toll, ich finde, egal in welche Richtung du gehst, Gott ist mit dir. Überall findest du Gott und überall findest du das Leben und überall findest du so Glück, weil du mit Gott gehst. Wenn Gott in dir ist, bist du überall richtig. Dranbleiben. Hebräer 12, Vers 12. Darum richtet wieder auf die lästigen Hände und die müden Knie. Den ganzen Stress. Und tut gewisse Tritte mit euren Füßen, dass nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Der Schreiber schreibt hier an Christen, die müde geworden sind. Die schaffen nicht mehr. Man kann auf dem guten Weg auch müde werden, weil du nicht mehr auf den Herrn harrst und schaust und richtest. Deshalb sagt Jesus, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fällt. Der Teufel, euer Widersacher, geht umher wie ein brüllender Löwe. Das ist, was die Bibel uns ständig mahnt. Wir sollen also darauf achten. Die Gefahr ist da. Müdigkeit ist da. Du brauchst Ausdauer, Geduld. Jemand hat einmal gesagt, wenn du also nicht mehr weiter weißt und nicht mehr weiterkommst, sag dir einfach diese Worte, sag dir immer wieder vor und du kannst jetzt aufschreiben, wenn du willst und so weiter. Was ich heute nicht finde, das kann mir morgen schon reichlich beschert werden. Ein Goldsucher hat es mal gesagt. was ich heute nicht finde, kann mir morgen reichlich beschert werden. Jetzt habe ich nur noch Sand in meinem Korb. Aber was ich heute nicht finde, was du heute nicht findest, was du morgen nicht findest, kann dir durchaus morgen reichlich beschenkt werden. Dann findest du plötzlich einen riesigen Klumpen Gold. Höre nicht auf das Hohngelächter deiner Feinde. Wer seine Hände sinken lässt und die Knie beugt und nachgibt und so weiter und aufgibt, der wird nichts finden. Deshalb, gib dich nicht auf. Resigniere nicht in deiner Situation, in der du steckst oder was da passiert. Also, heute, was ich heute nicht finde, das kann morgen mir reichlich beschert werden. Deshalb bleib auf dem Weg. Auch wenn jetzt nichts passiert. Auch wenn nichts sich tut. Bleib auf dem Weg, auch wenn du nichts siehst. Dieses Psalmwort, die mit Tränen sehen werden, mit Freuden ernten. Dieses Psalmwort sagt auch, wer in Zeiten der Not seht, der wird mit Freuden ernten. In Zeiten der Not. Mach weiter. Bleib auf dem Weg. Bleib an der Arbeit. Gib nicht nach. Werd nicht lässig. Werd nicht träge. Werd nicht müde. Werd nicht mutlos. Mach weiter. Und es ist, bleib auf dem Weg Gottes, bis du am Ziel bist. Und du kommst ans Ziel mit Gottes Hilfe. Mit Gottes Beistand, mit Gottes Kraft. Und die Kraft ist in dir. Und du musst persönlich für dich gucken, nicht wer links und rechts mit dir geht. Schau nicht rum. Ist der dabei? Ist der dabei? Wer folgt? Weißt du, du wirst das Seil nicht überqueren können, wenn du nach hinten guckst, wer noch mitgeht. Du wirst fallen. Und der nächste Schritt ist daneben. Und dann warten dich die Haie und die Fluten. Oder diese Rauschen der großen Wasser. Also schau nicht nach links, schau nicht nach rechts, schau nach vorne. Preis Gott. Wir stehen auf und preisen den Herrn. Legst du die CD? Danke. Dieses Danke, dieses Danke-CD. Und wir wollen Gott danken und preisen. Einfach, dass er uns trägt, dass er uns führt, dass er uns leitet. Halleluja. Vater, ich danke dir für heute Abend. Ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke, dass du uns trägst und dass du uns führst. Halleluja. Und du hast das gute Werk in uns angefangen und du wirst das gute Werk auch vollenden. Lieber Heilende, ich danke dir und ich bin guter Zuversicht für meine Geschwister. Ich zweifle für niemand, Herr Jesus, sondern ich glaube für jeden. Du hast auch für jeden gebetet. Selbst für den Judas hast du gebetet noch, dass er das Ziel erreichen möge. Und du hast Judas bis zum Schluss nicht aufgegeben. Herr, und wir dürfen auch niemand aufgeben. Wir dürfen niemand abschreiben. Das ist nur deine Sache. Du bist der Richter über Lebendige und Tote. Herr, und deshalb, so viel es an mir liegt, will ich dir nachfolgen. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Amen. So, aber wir haben das Lied nicht. Oder hast du die Folie? Danke. Amen. Okay.